Ja, ich habe auch wieder jemanden mitgebracht und habe einen Beitrag im Vorhinein schon aufgenommen, und zwar über das wirklich Wichtige, aber auch große und vor allen Dingen für mich immer ein bisschen mit Angst behaftete Thema Niere. Deswegen spreche ich mit einer, ja.
Ich wollte nur sagen, als Dana und Paula gesagt haben, sie wollen sich mit diesem Thema nur ansatzweise beschäftigen, haben Johannes und ich gesagt, mach das auf gar keinen Fall.
Es nimmt kein Ende.
Kommt da auf gar keinen Fall auf den grünen Zweig.
Ja, es kann nur schlecht werden,
Es ist
so
so wie
ungefähr.
die Lia, so ähnlich.
Das steht auch noch auf meiner Wunschliste.
Und damit das aber trotzdem gut wird, habe ich Expertinnenrat sozusagen eingeholt und spreche mit einer Kollegin, die vorher als Internistin und Nephrologin tätig war und jetzt auch als Anästhesistin bei uns in der Klinik ist. Und dementsprechend haben wir das schon im Vorhinein aufgenommen, und ich freue mich ja total, dass ihr da mal reinhört und vielleicht auch so viel mitnehmt wie ich. Viel Spaß!
Heute mal wieder mit einer Expertin, und ihr merkt, dass ich immer ganz tolle Frauen einlade, die ihre Expertise auch mit euch teilen wollen. Ich freue mich heute ganz arg darüber, dass wir über das Thema Niere mit einer engagierten und motivierten inzwischen Kollegin von mir aus der Anästhesie sprechen. Und ich habe heute eingeladen Dr. Evelyn Martin. Evelyn, magst du dich vielleicht einmal gerade einfach selbst vorstellen?
Ja, hi, Dana, sehr gerne. Also, Name ist bekannt, Evelyn Martin. Und ich bin seit 2015 Internistin, seit 2020 Nephrologin und seitdem auch bei dir in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am UKGM. Und es ist wirklich auch ein mega spannendes und abwechslungsreiches Fach. Und natürlich auch wegen dem super Team. Hat sich
Yay.
bisher jeder Tag gelohnt zu kommen. Aber ich freue mich natürlich auch mega, auch mal wieder über das Thema Nephrologie sprechen zu können.
Ja, perfekt. Dann lass uns doch beginnen. Worüber wollen wir denn heute ganz konkret sprechen?
Wir besprechen heute die chronische Nierenerkrankung. Heißt, wir werden über die Stadien der chronischen Nierenerkrankung ein bisschen sprechen, ab wann ich überhaupt von der chronischen Nierenerkrankung spreche. Ein bisschen was zur Epidemiologie. Ist ja leider immer so, dass man ein bisschen was zu den Zahlen sagen muss. Und wir werden sehr viel über die Adaptationsvorgänge sprechen, beziehungsweise den langsamen Ausfall der excretorischen und hormonellen Funktionen der Niere und der zunehmend schlechter werdenden Nierenfunktion.
Perfekt. Ich glaube, es betrifft ja auch viele Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß von meinen Pin-Up-Docs-Kolleginnen und Kollegen, dass sich jeder schon mal überlegt hat, wir müssten dazu eigentlich mal ein Thema machen. Wir haben uns aber immer überlegt, dass unsere Expertise vielleicht doch nicht ausreicht. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier eine Nephrologin sitzen haben, die auch noch jetzt in der Anästhesie tätig ist und mit uns in der Anästhesie auch arbeitet, sodass du auch die unterschiedlichen wichtigen Aspekte davon beleuchten kannst. Also es klingt richtig
Oh,
super.
vielen Dank.
Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute darüber sprechen.
Ja, also ich hoffe einfach, dass man nach dem Podcast so ein bisschen weiß, dass das unglaublich häufig vorkommt. Also Nierenerkrankungen kommen ja wirklich häufiger vor als ein Diabetes. Und dass man einfach mit diesen Zahlen und Buchstaben, was hinter diesem CKD, also Chronic Kidney Disease, einfach weiß, was man damit anfangen kann. Das ist zum Beispiel ein CKD-Stadium 3BA3. Was ist das überhaupt? Und so ein bisschen wollte ich mit dem Spruch aufräumen, Niere tut ja nicht weh. Und Niere tut weh, wenn man es deuten kann und beziehungsweise wenn man es erkennen kann. Und das schon eigentlich sehr früh. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir da einfach mal drüber sprechen. Und ich denke, wir können dann auch so ein bisschen was ableiten, was wir so in der Ambulanz brauchen, prä-, postoperativ oder intraoperativ, dass wir da einfach für die Patienten ein bisschen was strukturieren könnten.
Das wäre super. Und vor allen Dingen haben wir auch noch einen zweiten Teil geplant, wo wir dann auch noch mal über die Nierenersatztherapie sprechen. Und auch da freue ich mich, weil das ja ein großes Thema für die intensivmedizinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen ist. Und das besprechen wir aber dann im zweiten Podcast, damit wir euch heute nicht überladen, sondern damit wir euch ja sozusagen vorgefertigte Häppchen liefern, die ihr dann auch in eurem klinischen Alltag anwenden könnt. Dann legen wir
Genau.
einfach los.
Ja, die Ohren werden glühend, ne?
Das ist bei uns
Okay,
immer so.
wir fangen ganz locker an. Also wir haben ja ungefähr bis zum 35. und 40. Lebensjahr ein GFR über 90, heißt normal. Ab dann ungefähr nimmt die Nierenfunktion physiologischerweise ab Und zwar so in einer Lebensdekade um 0,5 bis 1%. Heißt so 5 bis 10 Milliliter in 10 Jahren, wenn man soweit gesund ist. Daher kommen letztendlich viele Patienten noch nicht in den Bereich der Definition einer chronischen Nierenerkrankung, da die GFR immer über 60 ist bis zum Tod. Hat man allerdings so Erkrankungen, Wohlstandserkrankungen wie jetzt einen arteriellen Hypertonus, einen 2er Diabetes, kann die Abnahme der GFR, also wir sprechen GFR ist glomeruläre Filtrationsrate, um einiges schneller passieren und vor allem, wenn diese Erkrankungen schlecht eingestellt sind. Und wenn man dann über 3 Monate lang eine GFR unter 60 Milliliter pro Minute hat oder, also und oder eine Albuminurie, sprechen wir von einer chronischen Nierenerkrankung. Und um das so ein bisschen einfacher darzustellen, hat die KDIGO, das ist die Kidney Disease Improving Global Outcome Organization, uns so ein Stufenmodell erarbeitet, was diese GFR-Stadien mit gleichzeitig einem Ampelsystem hinterlegt. Und in dieser Tabelle ist auf der vertikalen Achse die 5 GFR-Stadien und auf der horizontalen die 3 Albumin-Stadien. Denn beides ist relevant für die chronische Nierenerkrankung. Und dann haben wir bei den Albumin-Stadien zum Beispiel normal, also unter 30. Dann haben wir 30 bis 300, das ist die Mikroalbuminurie, hat bestimmt schon jeder gehört. Und wenn ich über 300 Milligramm pro Tag, also nicht Birnen, sondern Milligramm pro Tag ausscheide, dann habe ich eine Makroalbuminurie. Und in diesem Stufenmodell sieht man dann, dass wenn die Niere physiologischerweise altert, alles eigentlich im grünen Bereich ist. Und solange das Albumin auch im Urin nicht vorhanden ist, ist auch alles im grünen Bereich. Heißt, ich habe kein erhöhtes Risiko für irgendein kardiovaskuläres Ereignis. Mit zunehmender GFR-Abnahme bzw. erhöhter Albuminausscheidung rutsche ich immer schneller in den orangen bzw. roten Bereich von dieser Ampel. Heißt, diese Patienten haben ein deutlich höheres Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis. Und das kann man sich so vorstellen, dass Patienten im CKD-Stadium zum Beispiel 3b, das heißt eine GFR zwischen 45 und 30, und dann beginnen an Albuminurie oder auch nur mit einer kleinen Albuminurie, also Mikroalbuminurie, in den nächsten 5 Jahren eher an einem Herzinfarkt sterben werden oder Schlaganfall. Also überhaupt mal zu uns in die Nephrologie zu kommen mit einem Stadium 5 und eine Nierenersatztherapie zu erhalten.
Mhm. Das ist ja so ein schönes Schaubild, was das wirklich sehr gut verdeutlicht. Das werden wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, so dass man da sich dann nochmal dran langhangeln kann.
Ja, super.
Sozusagen oben links grün und unten rechts dann in höheren Stadien, was die GFR und auch was die Albuminurie angeht, rot. Und wie du gesagt hast, das ist ja echt eine interessante Sache, die mir vorher auch gar nicht so ganz klar war, dass die Patientinnen und Patienten wahrscheinlich gar nicht in diese Stadien kommen werden, weil sie eben vorher schon an einem kardiovaskulären Ereignis möglicherweise versterben oder zumindest auf jeden Fall auch möglicherweise erkranken. Das finde ich super interessant.
Ja, die sehen eher den Kardiologen oder den Kardiochirurgen oder den Gefäßchirurgen, aber weniger den Nephrologen. Ne? Mhm. Obwohl wir eigentlich im Studium schon lernen, okay, Nierenausfall heißt halt auch irgendwo renale Anämie, metabolische Azidose, Hypertonie natürlich, Elektrolytstörung und so weiter. Das ist alles bekannt, aber man muss es erstmal erkennen. Mhm. Und leider ist halt die Dunkelziffer für die CKD unglaublich hoch, weil man nicht drauf achtet. Und da kommen wir leider auch schon zur Epidemiologie. Das heißt, wir haben ungefähr 10 Millionen Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion. Und dafür sind aber nur circa 1,9 Millionen, also 28%, eigentlich nur bekannt. Das macht in Deutschland 2,3% aller Menschen aus. Und lediglich von diesen 2,3% kommen 20.000 pro Jahr an die Dialyse neu. Der Rest verstirbt vorher. Der kommt nicht zu uns. Das heißt, ein Großteil erlebt gar nicht erst das Nierenersatzstadium.
Das ist schon krass, ja.
Ja. Und dann muss man sich halt überlegen, woher kommt das überhaupt, dass die vorher sterben? Und das kommt einfach, weil die Niere unglaublich früh Adaptationsvorgänge lostritt, die eigentlich gar nicht so bekannt sind. Und das fängt halt schon am CKD-Stadium 2 an. Das heißt, das haben wir gar nicht so auf dem Schirm, dass es GFR 89 bis 60, dass das schon relevant ist eigentlich für chronische Niereninsuffizienz. Und da können wir gucken, was da passiert. Da ist der Beginn der RAS, also Renin-Angiotensin-Aldosteron-Aktivierung und darüber auch der Sympathikus-Aktivierung. Und da wissen wir ja, okay, RAS-Aktivierung, Sympathikus-Aktivierung macht einen Hypertonus. Und wir wissen auch, Angiotensin 1 macht ein kardiales Remodeling und macht aber auch ein Remodeling in der Niere. Und wir wissen halt, über das Aldosteron kommt Natrium- und Wasserretention. Und das macht alles Bluthochdruck. Das heißt, die Patienten fangen schon an mit ihren Tabletten. Das ist ja auch eine Einschränkung, wenn ich in dem Moment, wenn ich Tabletten nehmen muss. Dazu kommt es noch zu einer Einschränkung der Phosphatdiurese. Warum? Weil GFR nimmt ab und wir essen einfach zu viel. Das heißt, wir haben durch unsere ganzen haltbar gemachten Nahrungsmittel, wo zum Beispiel diese ganzen E-Nummern draufstehen, das ist ja alles Natriumphosphat, haben wir eine Erhöhung von einer Ausschüttung namens FGF23. Das ist ein Protein, was neben dem Vitamin D und dem Parathormon das Calcium-Phosphat-Gleichgewicht reguliert. Und zu hohes Phosphat im Blut induziert einfach eine FGF23-Ausschüttung. Der Nebeneffekt ist von dieser FGF23-Hochregulation ist halt eine linksventrikuläre Hypertrophie, die dadurch induziert wird. Und das steigert auch die Arteriosklerose mit einer Mediosklerose. Warum? Weil FGF23 die glatte Muskulaturzelle induziert zu einer osteoplastischen Umwandlung. Und das sind dann so Kalzifizierungen, die nicht wieder weggehen. Das heißt, jemand mit Mediasklerose wird es schwierig haben, dass das wieder weg ist. Und natürlich ist es nicht nur die peripheren Gefäße, sondern auch in der Regel die cerebrovaskulären Gefäße und auch die Koronarien. Und nicht zu vergessen sind halt einfach die Kalzifizierungen der Herzklappen, die dann auch schon anfangen. Und daher kommt halt einfach dieses Risiko ab schon CKD2, dass das vaskuläre Risiko erhöht ist.
Ja. Und dann wird es ja richtig interessant.
Und dann wird es richtig interessant, ja. Ab CKD Stadium 3. Und ab da sprechen wir letztendlich auch von einer chronischen Niereninsuffizienz, weil die GFR ist unter 60. Und da wir ja wissen, okay, RAS und Sympathikus fängt schon vorher an, haben wir tatsächlich ab dem CKD Stadium 3, da wo die Leute auch wirklich hingucken, schon über 70% der Patienten, die einen Bluthochdruck haben. Und meistens exazerbiert sich das dann auch noch in der Zeit, sodass der Patient immer mehr Tabletten braucht. Und dann kommt noch dazu, sobald der Blutdruck hochgeht, wird nicht reguliert, kommt eine Albuminurie dazu. Das heißt, das ganze System wird aggraviert und ich habe ein deutlich höheres Risiko. In der Tabelle halt rutsche ich von anfangs grün auf gelb, auf orange, auf rot, je mehr Albuminurie ich habe. Und das heißt, ich habe wieder massives Risiko, an einem Herztod zu sterben. Und dazu kommt noch, da kann ich auch gerne mal auf Renate verweisen, zu einer verminderten Ausscheidung von fixen Säuren, zu der metabolischen Azidose, was ja auch die CKD nochmal verschlechtert, ne? Und die ohnehin sowieso schon vorhandene leichte Inflammation verstärkt. Und warum? Weil die Niere macht ja eigentlich die Regeneration von Bicarbonat und scheidet so auch die fixen Säuren aus. Und die Regeneration ist einfach von dem Bicarbonat reduziert, wenn die Niere kaputt geht. Wir versuchen das therapeutisch so ein bisschen abzupuffern, indem wir da Schleichwerbung kommt jetzt, Bicanorm zum Beispiel geben. Das ist aber für manche echt schwierig zu schlucken, weil das sind mega große Tabletten. Und die kommen teilweise auf 8 Gramm pro Tag. Das ist wirklich viel. Heißt aber nicht, dass es immer funktioniert.
Das heißt, ja. die nehmen dann mehrere dieser großen Tabletten,
theoretisch? Müssen sie. Wow. Damit wir einfach die metabolische Azidose, die teilweise am pH-Wert noch nicht zu sehen ist, sondern nur im Bicarbonat, einfach ein bisschen abpuffern. Weil metabolische Azidose verstärkt CKD. Darf nicht sein.
Für alle, die den Witz sozusagen mit Renate nicht verstanden haben, im Podcast über BGA haben wir schon einmal einen kleinen Schreibfehler, den wir im WordPress hatten, mit in sozusagen die Aufnahme mit reingenommen. Also nicht wundern, da hatten wir Renate tubuläre Azidose. Es heißt natürlich renale tubuläre Azidose. Nur Evelyn wusste das und ist deswegen nochmal drauf eingegangen.
War sehr schön. Was auch noch passiert ab CKD-Stadium 3, da kann man so ein bisschen zwischen A und B auch unterscheiden. Wahrscheinlich eher im B-Stadium, das heißt 45 bis 30er GFR. Wir kommen zu dieser normozytären Normochromanämie, heißt renale Anämie. Und am Anfang ist es einfach so, dass das Sauerstoffsensing so ein bisschen in peritubulären Fibroblasten reduziert ist, im Verlauf sozusagen der GFR-Reduktion. Und zum Ende hin ist es eher so, dass diese peritubulären Fibroblasten, die das Erythropoietin ja synthetisieren, kaputt gehen, also absterben. Und das heißt, ab dann fangen wir an, sozusagen in der Retikulopoese das Ganze, dass das nicht mehr funktioniert. Und aggraviert wird das meistens auch durch den Eisenmangel. Und mit zunehmender CKD haben wir einfach eine Eisenaufnahmestörung im Duodenum. Deswegen ist auch manchmal renale Anämie oder häufiger eine renale Anämie auch mit so einem Mischbild aus Eisenmangel und renale Anämie zu sehen. Und Folge ist meistens, dass man eine reduzierte Leistungsfähigkeit hat und natürlich infektanfälliger ist. Was machen wir in der Nephro? Wir versuchen zuerst mal eine Eisensubstitution, wenn die Transferinsättigung unter 25 ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt man EPO additiv mit dazu. Man würde nicht gleich EPO geben, weil das ja auch so ein bisschen in Verruf gekommen ist wegen einer Tumorinduktion. Deswegen erstmal mit Eisen, IV und dann, wenn es wirklich gar nicht geht, also therapierefraktär ist, dann das EPO noch dazu.
Okay, ja. Und dann müssten die Patientinnen und Patienten bis zum Lebensende EPO bekommen?
Ja, in der Regel schon.
Okay.
Und Eisen-IV, weil in der Regel nimmst du es oral nicht gut auf. Einfach durch diese ganze Adaptation und die Inflammation. Leider. Das
ist dann schon auch die Lebenseinschränkung, also beziehungsweise die Lebensqualität deutlich eingeschränkt, ne?
Genau. Und das mehr oder weniger gehen die Leute dann auch zum Arzt, weil erstens mal diese Leistungsknick, die dann haben, einfach diese Kurzatmigkeit, die dann auch schon kommt. Und in der Regel haben die dann auch schon so ein bisschen Restless-Leg-Symptomatik, die sich unter dem Eisenmangel halt mehr aggraviert. Das heißt, die haben unruhige Beine, können nicht mehr richtig schlafen. Und dann muss man immer so ein bisschen überlegen, okay, ist das schon die beginnende Polyneuropathie, die haben? Weil ab CKD Stadium 3b kann schon so eine beginnende sensorische beziehungsweise motorische Polyneuropathie dazukommen. Und da muss man einfach ein bisschen mehr gucken. Und das ist natürlich für Patient gestörter Schlaf und halt auch für den Angehörigen, der dann mit ihm im Schlafzimmer ist, eine Aufgabe, weil der ist ja sehr unruhig. Ne? Der bringt dann halt wirklich die Nachtruhe, ist dann nicht mehr da. Und da muss man dann halt gucken. Also Restless Leg ist schwierig einzustellen, das weiß jeder Neurologe. Und wie gesagt, wir können eigentlich nur ein bisschen Eisen dazugeben, einen HB-Wert verbessern und gucken, ob diese sensorische Polyneuropathie im Rahmen der Niereninsuffizienz ist und wir dann da noch so ein bisschen was verbessern können mit Metabolik oder mit Uremiebehandlung. Aber mehr kann man da nicht machen.
Ja. Und wenn du eh gerade vom Bett sprichst, gibt es ja auch noch andere Dinge, die eingeschränkt sein können durch die Niereninsuffizienz, genau. Richtig?
Das Ups-Thema, ja, wo die Kardiologen immer vorpreschen und sagen, okay, KHK, der erste kommt eine erektile Dysfunktion. Das fängt auch recht früh bei den Patienten mit CKD-3-Stadium an. Also es kommt zwar schleichend, aber es ist da. Und das ist leider für die Frauen auch ein bisschen trotz, dass der Menstruationszyklus erhalten ist, kann ich ab dem CKD-Stadium 3b schon infertil sein. Was mit biologischer Uhr und so weiter und so fort natürlich nochmal mehr psychisch auch wehtut. Und bei Männern ist es am Anfang erstmal nur diese beeinträchtigte Spermiogenese und später dann tatsächlich auch diese richtige erektile Dysfunktion.
Okay, also bei Kindern
auch nicht drüber.
Muss man bei Paaren auf jeden Fall dann mit daran denken, dass das auch mal eine Nierenerkrankung sein könnte, wenn genau, ich das jetzt so richtig verstanden habe.
Und da ist auch wieder nur, wir geben Medikamente, wir geben RAS-Blocker, um letztendlich die Niereninsuffizienz zu verbessern oder das nicht zu verbessern, sondern eher zu dem Progress zu reduzieren. Das kann es natürlich nicht geben, wenn die Leute schwanger werden wollen. Weil RAS-Blockade ist Kontraindikation im ersten Trimenon.
Also eine ganz schwierige Situation.
Genau.
Vor allen Dingen für junge Patientinnen und Patienten, die vielleicht irgendwie aufgrund einer Glomerulonephritis, ich habe das böse Wort gesagt, irgendwie
gut,
eine Nierenerkrankung haben. Genau. Und
ich sage ja nur GN.
Das ist besser, das ist auch einfacher, das stimmt. Aber dann ist es ja wirklich hart, wenn man da irgendwo eine Erkrankung hat, die vielleicht jetzt auch wieder in Ordnung erscheint. Es gibt ja, wenn ich mich jetzt richtig an das Studium erinnere, schon auch Formen, die sich wieder verbessern können von den Glomerulonephritiden.
Ein Glück, ja.
Und ja, aber.
Genau, aber die bleiben je Leben lang eigentlich sozusagen nephrologische Anbindung erstmal. Ja. Weil mit jedem Hormonschwankungen und auch mit der Schwangerschaft kann es natürlich wieder zu Verschlechterungen kommen.
Okay.
Die Funktion.
Und das war jetzt sozusagen alles erstmal beginnend für das Stadium 3.
Nachdem
wir erstmal überhaupt von einer Nierenerkrankung wirklich sprechen. Jetzt kommt es ja noch, dass wir Stadium 4 und 5 haben.
Mhm. das dickere Ende, genau. Mhm. Und da wissen wir, Stadium 4, wir sprechen so von einer GFR zwischen 29 und 15. Vom Studium, okay, Wasser- und Elektrolythaushalt ist ganz sehr eng mit der Niere verbunden. Und so eine GFR bis 20 ist das meistens das ganze System auch ziemlich gut kompensiert. Wir können trinken, passt alles, Niere scheidet es aus. Dann kommt irgendwann mal was dazu, wie zum Beispiel ein Infekt, ein Harnwegsinfekt. Oder ich habe Blutdruckriesen, einfach habe zu viel Salz gegessen, habe zu viel getrunken oder habe einfach zu viel Stress. Habe Herzfrequenzschwankungen, wir wissen, Tachyarrhythmie absoluta und so weiter, kann auch immer zu Dekompensation führen. Und warum? Weil das ganze System, die GFR, nicht mehr steigerbar ist. Das heißt, das, was ich an Wasser drinne habe, das kann ich nicht mehr ausscheiden. Es kommt sozusagen, es geht in den dritten Raum, ich kriege ein Lungenödem, ich kriege eine sogenanntes kardiorenales oder renokardiale Dekompensation, einfach im Rahmen dieser ganzen Überwässerungssymptomatik. Und da ab da tut es natürlich auch weh, weil dann habe ich nämlich die Luftnot, was auch nicht so angenehm ist für den Patienten. Und was machen wir als akute Therapie? Wir sagen zwar Trinkmengenbeschränkung, aber der Patient hat ja akut Probleme, also geben wir Diuretika, was auch wieder die GFR reduziert, weil wir sagen ja eigentlich, wollten wir ja nephrotoxische Medikation schon im frühen Stadium eigentlich einsparen. Aber die Niere braucht irgendwie einen Trigger, dass sie mehr ausscheidet. Das macht dem Patienten mehr Durst. Der trinkt wieder mehr, weil er sich auch nicht an die Trinkmengenbeschränkung hält und überwässert. Und wir sind im Kreislauf der Dekompensation. Der Patient geht wieder nach Hause, trinkt wieder zu viel, hat irgendeinen Trigger wieder, kommt wieder zurück, wieder in der Dekompensation. Und so ist das manchmal ein Zirkulus Viciosus, sodass wir bei manchen Patienten sogar mit einer kardiorenalen Dekompensation schon früh an die Dialyse müssen, im CKD-Stadium 4. Was aber für die Mortalität heißt, der Patient hat eine mittlere Überlebensdauer von einem Jahr, wenn er wegen einer kardiorenalen Dekompensation im CKD-Stadium 4 an der Dialyse ist.
Das ist ja super wenig.
Mhm. Ist nicht so häufig bekannt, deswegen ist, heißt dann manchmal, ja, dann geht's an die Dialyse, aber Dialyse ist halt keine Wellnessbehandlung, ist auch trotzdem, dass man die Trinkmengenbeschränkung einhalten muss und so weiter und so fort, ne? Also es ist einfach nur ein Ersatz. Verfahren. Ja, und dann haben wir noch den Elektrolythaushalt, der, sagen wir mal, nicht ganz global Elektrolyt, sondern eher den Kaliumhaushalt, der ist für uns ja eher relevanter, der dekompensiert natürlich auch so zunehmend. Das heißt, wir haben eine Hyperkalämie, die wir nicht ganz gesenkt bekommen, tut zwar nicht so weh, macht ein bisschen muskulär schlapp, macht aber Herzrhythmusstörungen und das ist ja auch ein bisschen unangenehm, ne? Und was wir dann am Anfang schon sagen, ab CKD 3b kann das schon auftreten, dass wir sagen, Kalium reduzierte Kost. Das sagt man den älteren Patienten, die gerne Kartoffeln essen und die sowieso schon ihren Ernährungsplan haben, weil in Kartoffeln sind ja unglaublich viele Kalium drin und die müssen dann tatsächlich so ein bisschen die Ernährung umstellen, was auch wieder schwierig ist für die Leute. Trinkmengenbeschränkung plus kaliumarme Kost plus natürlich auch noch Phosphat reduziert. Das ist schon eine Menge Aufgabe.
Und vor allen Dingen dann wirkt es ja auch nicht so, dass man jetzt das alles macht und dann ist es zack, super toll.
Nee.
Ja. Sondern das dann stimmt. Kommt ja dieses, aber es bringt doch eh nichts, es passiert doch sowieso nichts irgendwie, weil es nicht so richtig spürbar sofort besser wird.
Das stimmt, ja.
Und das vermindert natürlich in manchen Fällen dann auch nochmal die Compliance.
Tja, sehr viel sogar, muss man ehrlich sagen, bei den Leuten. Mhm. Das Einzige, was manchmal so ein bisschen hilft, ist die zunehmende Uremie. Weil in dem Moment hat der Patient einfach weniger Appetit, trinkt da tatsächlich meistens auch weniger und wird immer so ein bisschen müder und müder und müder, weil halt der Harnstofflevel steigt und kann es nicht mehr so richtig abtransportieren. Mhm. Und was wir da machen, wir sagen am Anfang auch, okay, dann eiweißreduzierte Kost. Das heißt, wir haben noch einen Baustein für die Ernährung, Kalium, Phosphat, Eiweiß reduziert, ne? Aber der Patient soll trotzdem noch genug Kalorien aufnehmen, dass er letztendlich nicht muskulär abbaut und dass er, wenn er richtig in der Uremie ist und dann seine Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hat, dass er dann immer noch was zum Zusetzen hat. Mhm. Aber muss man sagen, die Ernährungsumstellung ist immer noch besser als Dialyse, ne?
Klar, auf jeden Fall.
Deswegen, es lohnt sich irgendwo schon. Was wir weniger reduzieren können, leider, ist in diesem Stadium, dass es dann immer wieder bei den Leuten auch zu so einem Juckreiz kommt. Das heißt, durch die anfallende Harnsäure, also man vermutet es nicht nur, dass es die anfallende Harnsäure ist und viele andere der uremischen Toxine, die wir sowieso nicht messen, die legen sich halt in der Dermis ab. Und meistens bringt das halt so einen Juckreiz und so eine massiv trockene, schuppende Haut, was halt auch noch den Juckreiz verstärkt. Und dass diese offenen Wunden, die man dann sich durch diese Exkoration, durch diese Kratzexkoration zufügt, die heilen halt auch schlechter. Therapeutisch können wir da nicht wirklich viel machen. Wir sagen, okay, Cremen, Hautpflege und so weiter. Und man versucht es manchmal mit so ein bisschen Histaminblocker. Es hilft auch nicht so richtig. Histaminblocker müsste man auch an die GFR anpassen, damit die Leute nicht zu müde werden und so weiter. Und muss man sagen, auch leider durch Dialyse reduziert sich meist der Juckreiz nicht richtig. Das heißt, ab CKD-Stadium 4 ist es halt leider so, dass die Haut uns dann auch noch so dekompensiert.
Läuft eben doch irgendwie vieles über die Niere, ne?
Mhm. Wir sind im Retroperitoneum, aber wir sind ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Hey, da sind wir noch.
Genau, wir sind noch da. Aber immerhin ist er noch da im CKD-Stadium 4. Dann ab 5 ist er leider mehr oder weniger nicht mehr da. Beziehungsweise früher hieß dieses Stadium auch, also unter 15 Milliliter pro Minute, das terminale Nierenstadium. Das ist immer so ein bisschen von abgegangen, weil letztendlich ist es ja so, dass glücklicherweise auch nicht bei allen Patienten die Terminalität irreversibel ist, sondern auch, es gibt auch reversible Terminalitäten und nicht alle bekommen tatsächlich Dialyse. Entweder sie sagen, sie wollen es nicht oder sie halten sich tatsächlich in so einem ganz niedrigen Steady State ohne Dialyse. Mhm. Und wenn wir von Dialyse sprechen, müssen wir halt auch überlegen, ab wann schließe ich das Ganze, schließe ich den Patienten ein. Und wir wissen ja, okay, Einschluss, Überwässerung war eine Indikation. Die hypertensiven Blutdruckwerte, die wir anders therapeutisch nicht runterkommen. Die Hyperkalämie oder die metabolische Azidose. Und da ist nirgends ein Wert. Also ich habe das nicht numerisch sozusagen, sondern ich habe das nur in der Indikation. Warum? Weil es nicht bei jedem Patienten gleich ist. Manche haben mit metabolischer Azidose kein Problem und auch mit einem Kalium von 5,5 kein Problem. Und ich kriege das irgendwie immer noch diätisch oder mit Medikamenten gesenkt. Andere haben bei 5,5 haben sie schon Probleme. Und deswegen ist die Indikation halt ohne Zahl, sondern nur auf klinisch. Klinisch Hyperkalämie und klinisch metabolische Azidose.
Für die Nicht-Nephrologen habe ich mir da irgendwie mal gemerkt, vor allen Dingen jetzt für die Intensivstation, diese AEIOU-Regel
genau.
Zum Anschluss.
Hast du erzählt.
Ja, genau, an das Nierenersatzverfahren. Da steht A im Endeffekt für die Azidose, E ist für die Elektrolytentgleisung, I ist für die Intoxikation, O ist für das Overload, also die Überwässerung, mhm. Und U für die Uremie. Und ich bin ja für solche Sachen immer zu haben, weil mein Hirn schon manchmal einem Sieb gleicht. Und ich dann dadurch das Gefühl habe, okay, da muss ich mir irgendwie nur Vokale merken und muss noch wissen, wofür die stehen. Und ich kann so ganz gut lernen, aber manche mögen das ja gar nicht. Mein Freund sagt dann immer, ja gut, dann habe ich irgend so ein Akronym und weiß dann gar nicht mehr, wofür die Sachen stehen.
Ich finde die aber auch gut. Und das war neu für mich. Also kannte ich bisher noch nicht.
Ja, kein Problem, dass ich dich darüber aufklären durfte.
Super. Ja, das ist ein Miteinander.
Perfekt.
Genau. Ja, und dann, wenn es an die Dialyse geht, muss man sich mal vorstellen, okay, dieser Patient muss halt Montag, Mittwoch, Freitag oder die Dosar halt immer wieder zu uns für 4 bis 5 Stunden. Und danach ist er platt. Der wird dann keine Sozialkontakte mehr haben, sondern er geht nach Hause und dann ist für ihn mehr oder weniger der Tag gegessen. Beziehungsweise junge Patienten werden dann halt eher am Abend angeschlossen, einfach weil die vielleicht vormittags noch irgendwie arbeiten wollen oder was studieren wollen. Aber insgesamt ist es halt 3 Tage die Woche sind besetzt. Und dann werden am Anfang, und man muss mal sagen, gerade bei den älteren Patienten machen das nicht so gerne, nicht so gut vom Kreislauf mit. Man muss ja erstmal 250 bis 300 Milliliter diese Kochsalzinfusion aus den Schläuchen ins Blut bringen. Und dann hat man auch noch eine Zirkulation. Das heißt, man füllt diese Filter, man füllt die Kapillaren und so weiter. Und das ist für den Kreislauf bei alten Leuten schon eine ziemliche Herausforderung. Auch für die Blutdruckregulation, die sowieso nicht mehr so gut ist. Dann. Und deswegen haben wir bei Anschluss meistens schon ein Risiko eines plötzlichen Herztodes. Einfach durch diese ganze Umwälzung des Bluts und durch die erhöhte Sympathikusaktivierung, beziehungsweise sowieso, wir haben eine Überwässerung am Anschluss, wir haben eine Hyperkalämie am Anschluss. Und das tut sich halt alles miteinander so ein bisschen triggern. Und dann muss man gucken, wenn die am Anfang an Dialyse sind und ein hohes Harnstoff haben, dann muss man mega vorsichtig sein, dass man den Harnstoff nicht auf einmal sofort runterbügelt, weil die können dann so ein Disequilibrium einfach bekommen. Das heißt sozusagen ein Hirnödem, einfach weil wir wissen ja, Harnstoff ist osmotisch. Und wenn der Harnstoff zu schnell sinkt, dann gibt es einen Shift von Wasser in die Zelle rein. Das heißt, sie kriegen ein Hirnödem, können Krampfanfall bekommen und natürlich dann auch daran sterben. Hm. Und was wir bei der Ambulanz besprechen können, dass auf jeden Fall, wenn wir den Patienten operieren, vor allem wenn es elektiv ist, dass man es wahrscheinlich erst am Nicht-Dialysetag günstiger wäre, ihn zu dialysieren. Einfach weil unter Dialyse kommt es meistens auch zu einem Thrombozytenabfall und so ein bisschen Thrombozytopathie und Peni auch, genau wie eine Leukopenie. Hängt einfach damit zusammen, weil ein bisschen was bleibt auch im Filter und manche Patienten vertragen die Filter auch nicht so gut. Also wir haben wenig Bioinkompatibilitätsprobleme, aber es gibt es halt doch auch daher.
Okay.
Also, und letztendlich wird alles tatsächlich an Dialyse schlechter, was wir oben schon besprochen hatten. Also es ist kein Heilmittel.
Nee, eben eine Ersatztherapie.
Genau. Deswegen sollte man gucken, dass man die Leute, die jung sind, auch früh irgendwie für eine Nierentransplantation ins Programm kriegt.
Oder eben old-to-old.
Oder old-to-old, genau.
Dass man da halt dann auch noch eine Möglichkeit schafft, die Patienten wieder von der Dialyse irgendwie wegzubekommen, ne?
Weil genau.
Die ja wirklich multiple Probleme haben, irgendwie Müdigkeit, Adynamie, Sarkopenie, die Gebrechlichkeit nimmt einfach zu, die Gastroparese in dem Stadium, Darmmotilitätsstörung, Blutungsneigung nach der Dialyse. Wie du gesagt hast, das sind ja wirklich schwerwiegende Probleme, die wir uns dann für diese Zeit eben, denen wir uns dann widmen müssen.
Genau. Dabei wäre es einfach nur diese Diagnose zu stellen und dann einfach so ein bisschen, gehen Sie mal zum Nephrologen oder gehen Sie zu einem Internisten, der sich gut auskennt, weil das Kreatinin, das messen wir ja immer mit dazu. Also egal, wo die Routine ist, also wir haben meistens sogar bei den Gefäßchirurgen, Entschuldigung, haben sogar ein kleines Panel, wo Kalium, Krea, Harnstoff dabei ist. Und aus dem Kreatinin errechnen wir ja die GFR. Und deswegen, wir Nephrologen sprechen halt weniger vom Krea oder vom Kreatininämie, sondern von der GFR. Weil das Krea zum Beispiel beim Bodybuilder, der 1,5 Milligramm pro Deziliter hat, der hat nicht unbedingt eine Niereninsuffizienz, sondern der hat meistens eine Hyperfiltration. Und bei dem würde man dann eine GFR nach diesen MDAD-Formeln oder CKD-EPI eine reduzierte GFR ausrechnen. Das ist ja nicht so, sondern der hat einfach mega viel Muskelmasse. Dagegen aber die karektische Oma, die nur 50 wiegt oder so, die ein Krea von 0,9 oder 1,0 hat, die dann eigentlich mit einer GFR errechnet normal sein soll, stimmt ja auch nicht, ne? Sondern die hat ja das Problem. Die hat definitiv eine Niereninsuffizienz.
Das ist das Schwierige bei Normwerten, wenn die dann im System, bei uns werden diese rot hinterlegt, wenn die nicht innerhalb dieser Range sind. Und ja, das ist genau das, was du sagst. Man muss es eben doch wieder an den Patienten, an die Patientin anpassen, damit es wirklich passt.
Genau. Und ich meine, wir sind zwar noch ein bisschen rittschrittlicher mit der MDRD-Formel von der GFR-Rechnung, aber immerhin können wir damit arbeiten und wir kennen uns damit aus. Ja, man muss
Die ist
ja
älter als ich, ist doch super.
Ja, 1990. Im unteren Bereich ist sie ja wirklich ganz gut. Aber neuer wäre halt wirklich, neuer muss man auch sagen, das ist auch schon 10 Jahre her, das ist die CKD-EPI-Formel, ne, die seit 2012 auf dem Markt ist. Mhm. Aber wenn man sich damit auskennt, auch gut, Hauptsache man kann damit arbeiten.
Das ist auch der Hinweis für das Cystatin C, was ja mit Sicherheit auch teurer ist, aber eben auch, wenn man sich damit wiederum nicht auskennt und die Werte in Anführungszeichen da nicht einschätzen kann, dann bringen uns auch solche tollen Werte in Anführungszeichen toll, wie das Cystatin C nichts. Ne?
Genau. Und wir machen das auch eher selten damit. Also, weil es ist ja meistens so die Frage, hat er eine Niereninsuffizienz oder nicht? Und wie lang besteht die denn? Und wir nehmen es auch als Verlaufsparameter. Aber dadurch, wir bestimmen es halt und wir arbeiten damit in der Nephrologie. Und dadurch kann man so ein bisschen damit das schon einschätzen, was für einen Wert hat.
Ja.
Und was auch noch total einfach ist, ist letztendlich das Albumin im Urin zu diagnostizieren. Weil da braucht man einfach nur einen Spontanurin, am besten am Morgen. Schickt man ins Labor und fragt dann halt nach Albumin. That's it.
Ja, also easy. Gar nicht so Sammelurin für 360 Stunden,
sondern so da freut sich der Patient und der Arzt. Ja.
Spotted Urin, ein Wort, was ich neu gelernt habe von Evelyn.
Genau.
Reicht eigentlich erstmal schon aus, um eine grobe Bestimmung zu machen. Haben wir
ja,
da
absolut.
Albumin?
Reicht auch.
Ja oder nein?
Weil man muss in dem Moment, wenn man Albuminurie hat, Nephrologe, nicht Kardiologe, Nephrologe.
Okay, also lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Eine chronische Nierenerkrankung wird definiert entweder als eine GFR von unter 60 Milliliter pro Minute pro 1,73 Quadratmeter, also Körperoberfläche, oder und eine Albuminurie, oder auch bei einer funktionellen Störung der Nierenfunktion, also einer irreversiblen Abnahme der exkretorischen Nierenfunktion. Und dazu zählt dann eben auch eine unzureichende Hormonproduktion, was du auch angesprochen hattest, was dann wiederum zu einer Anämie zum Beispiel führen kann durch den EPO-Mangel oder eben auch einer Osteopathie durch zum Beispiel Calcitriolmangel. Generell ist es so, dass die Nierenfunktion physiologisch mit dem Alter abnimmt, so circa 0,5-1% pro Jahr, aber natürlich dann auch eben in Abhängigkeit von diversen Grunderkrankungen. Da vorwiegend zu nennen, und das sind ja Erkrankungen, die wir sehr häufig sehen, arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. Zur Ätiologie können wir sagen, dass es so circa 10 Millionen Menschen mit einer eingeschränkten Nierenfunktion gibt. Davon sind aber nur ein Bruchteil wirklich schon erfasst und haben wirklich dann auch eine Anbindung zur Nephrologie. Und von diesen 10 Millionen sind ungefähr 60.000 DialysepatientInnen. Hier muss man aber auch sagen, dass so circa 20.000 pro Jahr hinzukommen. Aber eben, wie du auch schon gesagt hast, die Lebenserwartung an der Dialyse schon deutlich reduziert sein kann. Zu den Stadien, und da mache ich das bewusst jetzt nur ganz grob, ist, dass wir einfach einmal eine Einteilung haben nach der GFR, wie du gesagt hast, und eine Einteilung nach der Albuminurie. Und dass wir dann eben eine Tabelle haben mit Abnahme der GFR, 5 Stadien, und in der Tabelle horizontal die Albuminstadien und eine schwere Albuminurie, also über 300 Milligramm pro Tag, wäre dann sozusagen ein A3-Stadium. Und eine sehr eingeschränkte GFR von unter 15 Millilitern pro Minute pro Körperoberfläche wäre dann eben auch ein G5. Und da haben wir dann sozusagen auch unsere Formel, die wir ganz häufig lesen, dass man zum Beispiel ein G3BA3 hat, zum Beispiel. Und das war mir vorher so ein bisschen noch immer schwierig für mich einzuschätzen, und damit kann ich jetzt deutlich mehr anfangen. Also G für die GFR und A für die Albuminurie.
Korrekt. Super.
Genau. Ein Ausfall der Nierenfunktion kann dann zu einer renalen Anämie führen, zu einer metabolischen Azidose, zur Hypertonie, zu Elektrolytstörungen, Mineralstoffwechselstörungen, Knochenerkrankung und eben auch zu einer Überwässerung und einer Uremie, also einem erhöhten Harnstoff. Da hatten wir die AEIOU-Regel auch nochmal besprochen. Und durch diese ganzen Veränderungen kommt es zu einer erheblichen Steigerung des kardiovaskulären Risikos. Zum Beispiel KK, Herzinsuffizienz und auch den plötzlichen Herztod oder eben zerebrovaskulär einem Schlaganfall. Und zusätzlich haben wir aber auch noch eine erhebliche Steigerung der Infektionsrate bei einer herabgesetzten Immunkompetenz. Jetzt haben wir einmal die Grundlagen besprochen und jetzt finden wir ja solche Patientinnen und Patienten in der Anästhesie auch zum Beispiel in der Prämedikationsambulanz. Und da gibt es, denke ich, dann schon auch einige Dinge zu beachten, oder?
Ja, vor allem, wenn die kommen und eigentlich noch gar nicht entdeckt sind, dann kann man denen auf jeden Fall sagen, hier, wenn es elektive OP ist, dann danach bitte zum Nephrologen, beziehungsweise wenn es eine OP ist, wo es unbedingt sein muss, vielleicht sollte man doch mal ein nephrologisches Konsil dann mit dazu machen. Nicht nur das Kardiokonsil, vielleicht auch das Nephrokonsil. Weil ich meine, wir haben es im Haus, ne? Wir sind ja in einer sehr glücklichen Situation, dass wir ja alle Fachrechnungen haben.
Mhm.
Und dann ist auch, der Patient kommt ja rein und man sieht ja letztendlich schon, wie läuft er, wie macht das mit der Luft und wie setzt er sich hin, wie ist so sein Konstitutionstyp. Und dann schätzen wir ja sozusagen anhand dieses ersten Eindruckes häufiger mal diese kardiopulmonares Risiko ein. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wenn ich den schon so sehe und entweder in der Medikation erkenne, okay, der hat eine Niereninsuffizienz oder dann halt das Labor, was ich checke, da muss man wirklich schon sagen, ab dem CKD 3AB würde ich dem schon mit einem ASA 3 einschätzen. Mhm. Einfach nur, dass die Kollegen im OP dann auch ein bisschen alerter sind. Weil die haben einfach, das haben wir ja jetzt durchgeklamüsert, ein deutlich höheres kardiovaskuläres Risiko. Und je niedriger die GFR ist, desto höher das ASA. Das heißt, ab CKD Stadium 4 würde ich auch ASA 4 definitiv machen. Mhm. Und wenn ich den dann frage, ja, wie sieht es denn aus mit Luftnot, mit Brustschmerzen und so weiter?
Wie viele Stockwerke?
Wie viele Stockwerke? Oh, das darfst du aber wahrscheinlich bei CKD 4 gar nicht mehr fragen. Der wird sagen, naja, vielleicht.
Aufzug.
Genau, Aufzug schafft er 2 Etagen. Super. Genau. 50 Meter. Ja, 2 Blocks ist auch mal die Frage. Ne? Wie viel sind 2 Blocks?
Das weiß ich auch
definiert?
Nicht.
Genau.
Ja,
genau. Schaffen
Ahnung.
Sie 2 Blocks? Ja, Lego. Ja, super.
Mhm. Super.
Einmal nach oben bauen. Genau, ist jetzt die Frage. Ist der Patient im Steady State mit seinen Beschwerden oder gibt es akut? Und das Problem ist halt wirklich so, bei den elektiven OPs, wenn der dann sagt, naja, so seit 1-2 Monaten ist schon schlechter. Die haben einfach eine total andere Klinik teilweise, die Nierenpatienten. Oder die ja teilweise auch Diabetespatient sind, da sind sowieso so ein bisschen alerter. Die haben andere Klinik. Bei Niereninsuffizienz ist es genauso. Ne? Mhm. Und die haben, muss man sagen, von der Rate an KHK, ab CKD 3b haben die 8%, die Patienten eine KHK. Ab CKD 4 27% und ab CKD 5 haben sie 32%. Und die haben leider eine andere Klinik als unsere bekannten Patienten, die nierengesund sind. Und die haben auch leider auch in der Regel keine EKG-Veränderung. Und wenn wir dann den Kardiologen fragen nach OP-Fähigkeit, den
ja, finde ich übrigens ganz schlecht. Macht das nicht. Wir fragen keine Kardiologen, ob die Narkose bekommen können. Das entscheiden wir Narkoseärztinnen und Ärzte. Sondern wir fragen, gibt es irgendwas, was wir verbessern können? Und wir fragen, wie sind die aktuellen Befunde? Also, wie ist zum Beispiel die linksventrikuläre Funktion? Wie ist die rechtsventrikuläre Funktion? Gibt es irgendwelche Vizien? Wenn man elektiv zum Beispiel an, was weiß ich, am Ohr oder am Bein oder so operiert wird, dann will ich doch wissen, kann ich irgendwie vorher noch etwas verbessern?
Ja. Und ich muss auch sagen, Butter beide Fische. Und seit ich sozusagen in Anästhesie bin, kein Kardiologe, auch kein Nephrologe, kann sich überhaupt vorstellen, wie das in der OP abläuft, wie das präoperativ und postoperativ auch abläuft. Also insofern, die können wir gar nicht sagen, OP-fähig, weil die nicht wissen, wie es in der OP aussieht und wie was wir da machen.
Ne? Ja, also, wir haben ja schon von der Hämodynamik greifen wir ja durch unsere Medikation, gerade in der Einleitung, aber natürlich auch intraoperativ, doch durch die Narkose durchaus groß an. Genau. Und ich finde schon, dass man das, wenn man, selbst wenn man vielleicht mal eine Narkose irgendwie bei einem jungen Menschen, weil man irgendwie Notarzt fährt und sagt, okay, ich möchte jetzt hier mal 2-3 Mal intubiert haben, damit ich das gelernt habe, das sage ich bewusst in Anführungszeichen, dann hat man da vielleicht auch junge Patienten, denen man mal locker irgendwie 200 Milligramm Propofol auch relativ zügig geben kann. Ja, der Blutdruck wird ein bisschen runtergehen, aber die werden das gut wegstecken. Aber wir wissen auch alle, dass so ein ASA 3-4 Patient nicht einfach so 200 Propofol verkraften kann, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen, was jetzt gleich mit der Hämodynamik passieren wird, was mit dem Blutdruck passieren wird. Und deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig. Also ein Appell, immer dieses kardiologische Konsil für, ist der narkosefähig?
Ja, vor allem die sind ja selber genervt. Außerdem haben wir dann auch meistens einen faulen Frieden. Ne? Also wir gucken, okay, die EF passt, es gibt keine Wandbewegungsstörung und so weiter, aber heißt ja nicht, dass sie nicht auch eine signifikante KHK haben. Ne? Weil in der Regel ist es so, wenn wir die dann belasten, die Nierenpatienten, wir können die gar nicht so gut belasten, weil einfach der muskuläre Abbau da ist, die frühe Fatigue, die sind vielleicht auch schon ein bisschen dyspnoisch, einfach weil sie von der Konstitution so schlecht sind oder sie haben sich einfach an das niedrige Leistungsniveau schon gewöhnt gehabt. Und insofern kommen wir gar nicht in die Ausbelastung, wo wir dann sagen könnten, ja, es ist kein Hinweis, keine EKG-Veränderung auf eine KHK. Mhm.
Deswegen. Okay. Aber was sagst du jetzt zu einer Choro, wenn die schon Niereninsuffizient sind Und dann die Kontrastmittelbelastung?
Ja, wenn es notwendig ist, ist es notwendig. Das haben wir auch ohne Ende immer wieder diskutiert. Und in dem Moment, wenn wir sagen, okay, es ist eine elektive OP und der hat für mich die Klinik, dann ist es notwendig, weil, wie gesagt, wir kriegen es ja anders nicht wirklich raus. Und meistens sind auch wirklich die Nierenpatienten dann so ein bisschen unterdiagnostiziert, weil man die Angst hat, dass unter dem Kontrastmittel die Nierenfunktion auch schlechter wird, was ja auch begründet sein kann. Aber da gibt es ja mittlerweile einen Kidney Bundle etc., dass man sagt, okay, der Patient soll Normovolemen dahin kommen, der Blutdruck soll gut eingestellt sein, die Diuretika sind zu pausieren und so weiter und so fort, ne? Und den Kontrastmittelschaden, den habe ich ja nicht nur akut durch die Vasokonstriktion, sondern meistens geht es ja auch noch über Stunden, Tage darüber hinaus, ne? Und da muss ich halt auch gucken, dass ich die Tage hinaus dem Patienten an die Hand gebe, guck da nach deinem Blutdruck, guck nach deiner Trinkmenge. Und wenn Beschwerden kommen, kommst du früher wieder rein.
Mhm. Also da den Patienten einfach gut vorbereiten, sodass er das gut überstehen kann und dann davon auch die positive Sache herausziehen, dass wir eben einen gut durchdiagnostizierten und im Zweifel verbesserten Patientenstatus in Anführungszeichen haben.
Oder wir haben sie dann in der Kardiochirurgie, ne? Und dann müssen wir.
Gut.
Dann brauchen wir einen Kardiologen nicht dazu.
Das kann natürlich auch sein. Sag noch ganz kurz was zu Troponin.
Troponin, ja, auch falscher Freund. Das heißt, wenn ich Troponin mache, und das wird meistens ab CKD4 erhöht sein, einfach weil ich immer so einen leichten Schaden der Kardiomyozyten haben werde. Und wenn ich sage, okay, bei dem ist es postoperativ relevant zu wissen, ob der einen intraoperativen Schaden hat oder eine Myokardschädigung hat, dann muss man auf jeden Fall Prä-OP das Troponin bestimmen, dass man einfach den Verlauf hat und nicht dann einfach nur Post-OP, okay, er hat diesen Minsk, also die myokardiale Ischämie ohne kardiochirurgische Operation. Deswegen nicht erschrecken, da sind meistens Troponin-Werte, die erhöht sind. Man muss es im Verlauf sehen, auch das BNP. Also man weiß ja mittlerweile, dass Vorhofflimmer-Patienten auch häufig ein BNP über 1000 haben und sagt, okay, das ist soweit noch okay. Also noch, man müsste wahrscheinlich die Schwelle anheben bei den Vorhofflimmer-Patienten vom signifikanten BNP. Und das muss man halt bei den Nierenpatienten auch irgendwann mal machen.
Mhm. Das heißt im Endeffekt den Wert als Verlaufsparameter und nicht einen einzelnen Wert mit einer Schwelle. Und jetzt ist es aber problematisch.
Genau, absolut. Ja. Mhm.
Okay, gut, jetzt sitzt unser Patient oder unsere Patientin vor uns in der Ambulanz. Wir haben jetzt gefragt nach Leistungsknick, nach neuen AP-Beschwerden. Wir haben gefragt nach der Belastbarkeit. Irgendwie zum Beispiel, ich frage da immer, 2 Stockwerke hochgehen, geht das ohne Luftnot, ohne Druck auf der Brust? Entweder ja oder nein. Und dann muss man eben nochmal weiter gucken. Wenn die dann zum Beispiel nein sagen, dann frage ich, schlafen sie flach? Haben sie, gucke nach Ödemen? Höre einmal auf Herz und Lunge, also versuche so ein bisschen zu diagnostizieren, wo befinden wir uns da. Und jetzt bringen die ja meistens dann aber schon auch ein paar Medikamente mit, wenn die nicht mehr ganz so gesund sind.
Genau, einige, ne, wo man dann immer so denkt, so, oh, muss ich das jetzt alle aufschreiben? Ja, muss man aufschreiben.
Auf jeden Fall.
Genau. Aber das Gute ist, weiter unten muss man dann einfach nicht so viel. Man kann manche Medikationen weitergeben und andere halt nicht. Mhm. Die RAS-Blockade wissen wir ja alle, okay, sagt unsere Anästhesieleitlinie auch, wieder pausieren. Nephrologisch würde man sagen, bitte so schnell wie möglich wieder ansetzen oder vielleicht überlegen, ob es gar nicht notwendig ist, das abzusetzen, weil die RAS-Blockade ist CKD-relevant. Das heißt, um den Progress der CKD zu verbessern und beziehungsweise, dass das nicht so schnell geht, haben wir ja nur die RAS-Blockade. Und das zeigen auch ganz viele Studien, dass man da gucken sollte, dass die RAS-Blockade wieder drin ist.
Ich glaube, da würden wir uns beide wünschen, dass man vielleicht eine Abschätzung macht, mal mit einer Studie. Das kommt auf die Studienliste PinUpDocs, Studie 3418. Ihr seht, ich bin einfach schon gleich weiter in die Tausender gegangen. Und dass wir da halt dann einmal klären, wie relevant ist das Absetzen eines ACE-Hemmers oder einer RAS-Blockade generell, wenn wir nur einen sehr kleinen Eingriff haben, mit wenig Volumenumsatz, mit wenig hämodynamischem Risiko, zum Beispiel eine Augen-OP. Ja, wie wichtig ist es da oder welche Verbesserung geben wir dem Patienten? Einmal natürlich intraoperativ, keine Hypotonie, ja, verstehe ich. aber auch dann wiederum nephrologisch gesehen die RAS-Blockade, die abgesetzt ist, was nachteilig sein kann für die Niereninsuffizienz. Also das wäre cool, wenn wir da irgendwie Evidenz hätten und das Ganze nicht so eminent, wie wir das hier jetzt gerade besprechen müssten.
Das wäre super, ja, genau. Okay, Diuretikum haben sie ja eigentlich fast alle, ne, muss man sagen. Und klar, wir setzen die Diuretika auf Pause. Wir müssen dann halt einfach gucken, postoperativ, wie hypovolem sind die. Und wir müssen auch wirklich überlegen, okay, die Diuretika postoperativ wirken nicht so, wie sie jetzt präoperativ wirken. Einfach postoperativ hat der Patient meistens mehr Volumen an Bord. Das reduziert die GFR in der Regel, vor allem wenn ich nicht physiologisches Nazel gebe, Kochsalz. Das reduziert die GFR. Die intraoperative Volumengabe, wenn es zu viel ist und der Patient hypervolem ist, reduziert die GFR. Plus ich blute, habe weniger Albumin, reduziert einfach, dass das albumingebundene Diuretikum überhaupt erstmal in den Tubulus reinkommt. Und das Problem an Diuretikern ist halt einfach, ich gebe es ins Blut, es muss albumingebunden sein, es muss bis zum Nierenkörperchen kommen, es muss durch das Nierenkörperchen durch. Dafür brauche ich eine GFR, damit es durch das Nierenkörperchen durchgeht. Und dann wird es vom Tubulus aufgenommen. Ja, und bis dahin ist ein langer Weg. Und dann gebe ich noch irgendwelche Antibiotika, zum Beispiel Unazid etc., was wir immer dazugeben, oder die Cephalosporine, die dann so kompetitiv so ein bisschen um das Albumin kämpfen, genau wie die Diuretika. Und ich sage zwar nicht gerne, aber dieser Fruchtzwerg, den ich bei euch gelernt habe, das ist schon eine gute Sache, muss man sagen. Also Fruchtzwerg heißt einfach, ich gebe zu einem Albumin ein bisschen Diuretikum dazu. Und ich muss klinisch sagen, hat sich das schon häufiger mal bewährt, wenn der Patient tatsächlich intravasal zu viel hat. Ne, wenn er intravasal trocken ist, dann bringt auch das nichts.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich dann auch die Indikation, wobei das auch bei uns, bei den Pin-Up-Docs immer wieder diskutiert wird und vielleicht werden die anderen internistischen Kollegen da jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil das natürlich auch Gas und Bremse gleichzeitig irgendwie ist. Ja, aber für eine gewisse Indikationsstellung mit Sicherheit. Das ist ja immer so.
Ja.
Okay.
Ist, glaube ich, auch eine Glaubensfrage. Also in der Bibel der Nephrologie steht da tatsächlich auch, dass man das praktizieren könnte.
Okay.
Konjunktiv.
Also. Selbst in der Bibel wird es dann noch mit einem Konjunktiv versehen. Okay.
Genau. Hat seine Indikation, aber bitte prüfen, sozusagen. Mhm. Ja, dann haben wir ja meistens auch, wenn wir schon bei den Diuretika sind, jetzt ganz neu die SGLT2-Hämmer, die ja jetzt nicht nur für Diabetes, wo wir wissen, okay, da setzen wir es sowieso ab, jede antidiabetische Medikation vor der OP, sondern hat ja auch die Indikation mittlerweile eine Herzinsuffizienz. Und da muss man sagen, SGLT2 hat eine bessere diuretische Wirkung als HCT. Und das heißt, wenn wir das HCT drinnen lassen, dann müssen wir auch das SGLT2 irgendwo überlegen, naja gut, sollen wir es rausnehmen oder sollen wir es drinnen lassen, ne?
Anästhesiologisch, okay. Leitlinie momentan rausnehmen.
Rausnehmen.
Okay. Rausnehmen.
Na gut, ist konsequent, weil ich meine, Blutdruck und Diurese ist tatsächlich besser als unter dem HCT. Ne? Mhm. Und dann kommen meistens so in den Medikamenten, wenn die Patienten so ein bisschen fortgeschrittener sind, im CKD auch meistens so ein Phosphatsenker. Das sind dann so Namen, weiß ich, Schleichwerbung, Phosrenol, Renvela, Sevelamer und so weiter. Und meistens wissen die Patienten dann auch schon, was das ist. Jedenfalls, oder wenn wir in unseren Booklets nachgucken bei den Medikamenten, falls es ein Phosphatsenker ist, den ich oral zu der Mahlzeit aufnehme, in dem Moment, wenn ich keine Mahlzeit aufnehme, brauche ich auch keinen Phosphatsenker, weil das bringt quasi gar nichts, außer so ein bisschen Magen-Darm-Beschwerden.
Super.
Ja, im besten Fall Magen-Darm-Beschwerden.
Also raus.
Genau, raus. Und das Vitamin D wäre schon cool, drinnen zu lassen.
Okay, einfach, genau wie den Beta-Blocker, ne? Da ist ja kein Unterschied. Also auch anästhesiologisch ja so vorgegeben, aber Vitamin D und Beta-Blocker können weitergegeben werden.
Mhm. Genau. Ja, und Bicanorm natürlich, wenn die metabolische Azidosen haben, dann sind halt wirklich mega große Tabletten. Dann einfach gucken, okay, ob mache ich eine BGA oder sowas vorher und gebe den einfach interoperativ ein bisschen was dafür, wenn ich es überhaupt brauche. Mhm. Dass ich so vielleicht ein bisschen puffern muss.
Kann man da dann auch an dieser Stelle sagen, dass man vielleicht bei einem Nierenpatienten eher nochmal großzügig eine Arterie aufklärt, um dann eben auch intraoperative BGAs zu machen. Das ist natürlich jetzt auch an den Eingriff irgendwo anzupassen. Natürlich brauche ich für 20 Minuten Augenlaser-OP keine Arterie unbedingt. Ja, das muss man halt auch sagen. Aber wenn das jetzt größere Operationen sind in der Allgemeinchirurgie, in der Neurochirurgie oder wo auch immer, dann bietet sich das mit Sicherheit an, da einfach mal eine BGA zu machen und zu gucken, wo wir stehen.
Ja, auf jeden Fall lohnt sich's, ne? Auf jeden Fall lohnt sich BGA und arterielle Druckmessung. Und wenn wir metabolische Azidose haben, das so einfach zu puffern, weil es reduziert halt tatsächlich die myokardiale Kontraktilität und natürlich die Arrhythmie-Risiko ist erhöht unter metabolischen Entgleisungen. Okay. Also und dann haben wir natürlich meistens noch so diese normozytäre Normochromanämie, beziehungsweise wenn ich noch dazu ich den Eisenmangel dazu habe, dann auch die mikrozytäre Hypochromanämie. Und wir fangen ja in der Nephro an, schon so beim HB-Wert unter 9 dann auch zu entweder Eisen substituieren oder EPO zu geben, einfach weil es Konserven spart und für den Patienten so auch besser ist. Und dann muss man sich überlegen, wenn es nur eine elektive OP ist, kann ich den nicht irgendwo in ein Eisen-IV-Programm mit einbinden? Heißt Patients Blood Management, ne? So wie ich weiß. Haben wir leider nicht, aber gibt es, habe ich gehört. Deswegen, weil es verbessert ja wirklich auch die myokardiale Kontraktilität, wenn mehr Sauerstoffträger da sind. Und von unserem Statement bisher ist, HB 11 bis 12 reicht uns absolut aus. Ne? Höher sollen die, vor allem die Nierenersatzpatienten, gar nicht gehen. Also die haben keine Verbesserung des Outcomes, wenn der HB höher ist. Ja, und wenn wir dann schon zum Dialysepatienten kommen, dann wäre es super an den Nicht-Dialysetagen. Ne? Also schon allein wegen dem vorher angesprochenen, dass sie ein bisschen thrombozytopen sind. Die haben Heparin an der Dialyse. Die haben ein paar Thrombozyten, ein paar Leukozyten, die dann verloren gehen. Die haben einfach dieses Problem, dass sie intravasal trocken sind, dass sie vom Blutdruck niedrig sind, dass sie ziemlich K.O. auch danach sind. Und gerade halt an den HD-Tagen haben die durch diesen Anschluss und diese Umwälzung des Bluts auch gerne mal so ein myokardiales Stunning. Das heißt, dass das Herz sich nicht mehr so gut kontrahiert, gerade am Anfang. Und deswegen, das gibt sich dann, aber man muss dann halt so ein bisschen abwarten, ne? Wenn es möglich ist, klar. Und wenn die Patienten einen Shunt haben, dann bitte, es ist die Lebensversicherung des Patienten. Mal gucken, also mal palpieren oder auskultieren. Einfach um zu gucken, ist das Ding offen? Muss ich dann, also nicht, dass ich dann irgendwas dokumentieren muss, okay, es pulsiert, anstatt dass es schwirrt. Und am besten macht man das über der Anastomose, da wo die Narbe ist, ne? Gucken, ob das so kontinuierlich schwirrt einfach, ne? Oder rauscht.
Ich glaube, alle, die schon mal einen Shunt palpiert haben, wissen, wie sich das anfühlt. Ich habe übrigens kleine Anekdote, als ich in der Schule war, wusste ich auch schon, dass ich eigentlich gerne Ärztin werden will, habe in der Nephrologie ein Praktikum gemacht, weil ich damals Kontakte dort zu einem Oberarzt hatte und habe in meinen Praktikumsbericht geschrieben, ist ein bisschen peinlich, werde auch ein bisschen rot dabei, Shunt, aber den Shunt, ich wusste nicht, wie man es schreibt und habe es S-C-H-A-N-D geschrieben.
Ja.
Ich war halt noch in der Schule. Ich hatte halt von medizinischer Schrift nicht so viel Ahnung.
Gibt ja auch Rechtschreibregeln. Ich kann es so schreiben, wie ich's denke, ne?
Ja, genau. Professor Kuhlmann hat es dann aber sehr gut.
Herr Kuhlmann.
Ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche Kuhlmann ist wie von deiner Bibel. Aber genau. Ja, er hat es korrigiert und hat mich da jetzt nicht irgendwie auflaufen lassen. Die Lehrer hätten es aber eh nicht gewusst. Also von daher.
Das stimmt. Ja.
Okay.
Gut. Auch wichtig, nach Polyneuropathie schon fragen. Na, hat der Patient irgendwie ein Kribbeln? Hat er irgendwo, dass er schon die Tasse nicht mehr richtig halten kann? Tun die Beine weh? Tun sie Beine brennen oder irgendwas? Einfach, dass wir dann intraoperativ die Lagerungsschäden so ein bisschen minimieren oder einfach sagen, okay, es kommt nicht von der Lagerung. Das hatte er schon vorher. So, und wenn Oma, Opa zusammen da sind, und dann heißt es ja meistens, Opa trinkt zu wenig, ne? Deswegen ist die Niere so schlecht. Muss man mal sagen, nee, Opa trinkt richtig, weil anscheinend ist seine Niere so weit adaptiert an das Wenige, was er trinkt. Weil es gibt auch genug Studien, die sagen, okay, egal ob ich 2 Liter oder 3 Liter trinke, wenn ich eine Umwälzung von 30 bis 180 Milliliter Liter pro Tag habe in der Niere, dann macht es nicht so viel Unterschied, wenn ich 2 Liter oder 3 Liter trinke. Macht aber einen Unterschied, wenn ich eine GFR unter 20 habe und nicht mehr so viel Leitungen habe, die das ganze Wasser wegtransportieren. Und das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, der mit der eingeschränkten Nierenkapazität, der darf nicht so viel trinken. Und meistens decken wir ja unsere Trinkmenge auch genug durch Obst, Gemüse, durch Suppen, Joghurt, Pudding und so weiter. Das ist ja alles Trinkmenge auch. Mhm. Das heißt, Opi verdurstet nicht.
Okay, das ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig zu sagen, dass da vielleicht jetzt das gut gemeinte, du musst mehr trinken, auch manchmal schlecht sein kann. Ich sehe das immer bei Angehörigen. Ich war jetzt die letzten Tage auch wieder auf der Intensivstation und die geben dann ihren Angehörigen ganz schnell diesen Becher, weil die Angehörigen sagen, ich habe Durst. Und der Becher wird dann irgendwie zack leer getrunken und dann sagen die Angehörigen, wenn du reinkommst und mit denen sprichst, ja, und sie hat jetzt auch 2 Becher getrunken. Und
Und ich so, schön.
Ja. Mist,
ja.
Das muss nicht immer gut sein. Aber ich denke, medizinisches Personal weiß das auch. Wichtig wäre vielleicht auch noch, weil wir ja auch über so Motilitätsstörungen im Darm gesprochen hatten, dass man bei Patientinnen oder Patienten, die das auch schon haben, die gegebenenfalls auch länger nüchtern lassen muss, ne?
Also gerade die mit Phosphatsenker und Bikanorm und so weiter und die durch den Zucker in die Niereninsuffizienz gekommen sind, die haben häufiger mal längere Transitzeit. Also eine Gastroparese oder irgendwas. Und die würde ich tatsächlich sagen, okay, essen Sie noch Abendbrot und danach bitte nichts mehr essen und trinken, naja, vielleicht bis um 12, aber dass man einfach diese Zeit ein bisschen länger streckt. Sonst hat man vielleicht bei manchen Patienten das bösere Erwachen.
Mhm. Okay.
Und meistens ja so, die Zweierpatienten tun ja auch nicht unterzuckern. Ne?
Ja, das stimmt. Im Zweifel nicht. Diagnostik. Da hatten wir ja auch schon einmal eben über das Kontrastmittel gesprochen. Wenn es indiziert ist, dass man auch Kontrastmitteluntersuchungen machen sollte, da aber eben auf die ausgeglichene Volumenbilanz achten und im Zweifel eben dann auch danach die Patienten noch ein bisschen weiter betreuen, dass man halt eben darauf schaut, dass auch danach das in einem Steady State gut eingestellt ist, in Anführungszeichen.
Genau.
Auch der Zucker und so, ne?
Man wird eher ein CT mit KM bekommen als ein MRT mit Gadolinium ab CKD3B, weil der Radiologe so ein bisschen alerter schon ist wegen dieser systemischen nephrogenen Sklerose. Da ist das CT mit KM deutlich leichter zu vertragen für den Patienten, einfach auch, weil das Kontrastmittel nicht mehr so hyperosmolar ist wie früher. Und das Kontrastmittel induziert Nierenversagen, davon sprechen wir auch meistens nicht mehr, sondern eher so ein Kontrastmittel assoziierte Nierenversagen, weil meistens sind die Patienten ja auch kränker und es ist nicht nur das Kontrastmittel, was die Niereninsuffizienz macht oder die Verschlechterung.
Hm. Okay. Also einmal eine Zusammenfassung für die Ambulanz wäre, dass wir erstmal die metabolischen Äquivalente in Anführungszeichen erheben, so wie wir es immer machen, und dass hochgradig nierenerkrankte Patienten auch deutlich weniger metabolische Äquivalente zum Teil zeigen, dass wir da auf jeden Fall auf den Leistungsknick und auch auf neu aufgetretene Symptome achten und dann da anhand dessen auch eine realistische ASA-Einschätzung machen. RAS-Blockade sollen wir laut anästhesiologischer Leitlinie absetzen, genauso wie die Diuretika. Da sei aber gesagt, dass das natürlich aus nephrologischer Sicht so schnell als möglich auf jeden Fall wieder angesetzt werden soll und man gegebenenfalls auch diskutieren könnte, ob man es weitergeben kann, je nach Eingriff. Das ist aber, wie gesagt, auch Eminenz statt Evidence-Based. Dann SGLT2-Hämmer soll man laut anästhesiologischer Leitlinie auch pausieren, so wie die Diuretika, hast du ja auch gesagt, das HCT, also Hydrochlorothiazid, dass es noch wirksamer als HCT ist. Phosphatsenker können abgesetzt werden. Genau. Und Beta-Blocker, Vitamin D und theoretisch auch Calciumkanalblocker können einfach weitergegeben werden. Bei höhergradigen Nierenerkrankungen an die Aufklärung einer Arterie, damit wir eine BGA machen können, denken, natürlich ist es auch sinnvoll, dann den Blutdruck zu monitoren, dass man eben keine Berg- und Talfahrt hat, sondern einen möglichst stabilen Blutdruck, eher auch so ein bisschen normo bis etwas höher vom Blutdruck, ja. Genau, hypertensiv eingestellt, als jetzt so ganz niedrige Blutdruckwerte, weil dann die Nierendurchblutung natürlich auch kompromittiert ist. Bei Dialysepatienten nicht an den Dialysetagen die OP planen, vorher den Shunt palpieren und auskultieren, die Nüchternheit bedenken ab CKD 4, dass man gegebenenfalls auch länger als 6 Stunden eine präoperative Nüchternheit hat. Vor allen Dingen auch eine Polyneuropathie erfassen und dokumentieren, damit es nicht hinterher ein Lagerungsschaden ist, sondern eben schon vorbestehende Beschwerden dokumentiert sind. Genau, und jetzt gerade hatten wir auch nochmal über die Indikationsstellung für KM-Gaben bzw. Herzkatheteruntersuchung gesprochen. Da einfach Normo-Voleme-Patienten abliefern, die auch sonst gut eingestellt sind mit dem Blutdruck, mit dem Blutzucker. Und dann aber auch durchführen, wenn es eben notwendig ist.
Auf jeden Fall auch, egal wenn ich KM gebe oder der Patient gerade kommt mit einer akuten Verschlechterung, da gehen wir tatsächlich auch, dass wir die Diuretika erstmal, wenn es möglich ist, pausieren. Und man sollte frühzeitig daran denken, keine NSARs zu geben, schon wenn möglich ab Dreierstadium, Beginn des Dreierstadiums.
Dass man die so nierentoxisch sind.
Genau.
Mhm. Und dann können wir auch einem Patienten oder einer Patientin eine Narkose natürlich machen. Was gibt es denn intraoperativ zu beachten?
Ja, intraoperativ, hat man schon gesagt, Flüssigkeit moderat am besten. Vor allem, wenn Prä-OP schon Ödeme bestehen. Und physiologisches Kochsalz, eher nein. Also auch wenn das Kalium ein bisschen erhöht ist, dann versuchen eher das Kalium anders zu shiften. Gibt es ja auch Möglichkeit, Calcium, Insulin, Gaben mit Glucose und so weiter.
Gibt es auch ein wunderbares Flowchart von uns zu.
Ah, genau. Sehr gut, das dann verlinken sozusagen.
Machen wir.
Sehr perfekt. Genau, und man muss ja wirklich sagen, das Nazel, das ist ja, da sind ja 145 Natriumchlorid-Millimol drin. Ne? Das sind 140 Nazel und 100 Milliliter Chlorid, und auch zu viel Chlorid macht einfach eine metabolische Azidose. Ne? Das kannst du auch verstärken und kann auch Vasokonstriktion in den kleinen Nierengefäßen machen. Deswegen physiologisch ist das nicht. Genau. Hat seinen Stellenwert für Mixgetränke sozusagen, aber nicht in der Vordergrundinfusion.
Das war immer das, ich habe manchmal gefragt, ja, warum denn kein Nazel? So ganz am Anfang meiner medizinischen Karriere im Rettungsdienst, Karriere in Anführungszeichen. Mhm. Und die hyperchloremische Azidose wurde mir dann immer genannt. Habe ich damals noch nicht verstanden? Jetzt verstehe ich's.
Link zu Renate.
Genau. Vielleicht streuen wir hier auch einfach kurz unser Codewort ein, wenn wir hier schon das andere Codewort genannt haben vom letzten Podcast. Was nennen wir denn da?
Naja, es geht um chronische Nierenerkrankungen, das heißt CKD am besten.
Hm? Das ist einfach, das kriegen wir hin.
Ja, was müssen wir noch überlegen? Ah, genau, wenn wir schon von Flüssigkeit sprechen. Restdiurese ist natürlich auch entscheidend. Ne? Die Restdiurese ist aber meistens sozusagen präoperativ unter der Diuretikagabe. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass intraoperativ tatsächlich so viel kommt, ne, wenn ich keine Diuretika dazu gebe. Und deswegen auch postoperativ die Sache. Wenn wir es dann neu wieder ansetzen, es hilft meistens nicht ganz so schnell oder so gut, wenn es als Tabletten verabreitet werden, wie präoperativ. Ne? Und unter OP natürlich, was wir schon gesagt haben, Blutdruckschwankungen ist der Tod. Ne? Mhm. Dann wirklich besser 160 bis 180, dann stabil durchtickern lassen, auch wenn man es mit dem Operateur so verantworten kann. Klar, es gibt auch Operationen, wo wir es as low as possible, ne, fahren müssen. Mhm.
Wir denken an Schulter, ASKs, wir denken an irgendwelche Karottes-TAs.
Mhm. Super. Mhm. Der Tod der Niere. Genau, aber Perfusionsdruck, 75 mm Hg, ist immer noch die heilige Schwelle, ne? Hat sich nichts geändert. Und nach der Studie Kidney Bundle, also Studie Prevaki, können wir tatsächlich dieses akute Nierenschaden durch eine optimale Volumenkontrolle, also moderat, nicht zu viel, nicht zu wenig, mit der entsprechenden Hämodynamikmessung. Das heißt nicht nur ZVD, sondern vielleicht auch Arterie, wie ist der Swing etc., das, was wir alles zur Verfügung haben intraoperativ.
Hört euch meinen Artikel dazu an oder liest euch den Artikel dazu durch. Ja, hämodynamisches Monitoring, ja.
Ja, stimmt, genau. Link. Genau. Und natürlich auch intraoperativ Vermeidung nephrotoxischer Medikation. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel, muss man sagen. Ne? Wir haben ja nur das Paracoxib, glaube ich.
Ja.
Und es lohnt sich auf jeden Fall, BAs zu machen, intraoperativ, vor allem, wenn es eine längere OP ist, zu gucken.
Mhm. Und da dann halt auch eine gute Blutzuckereinstellung, dass man da halt irgendwie auch nicht irgendwo außerhalb der Norm ist. Ne?
Ja, ja. Gut. Und ansonsten macht ihr das sowieso schon alle super. Also
das sagst du jetzt ja. So. Postoperativ gibt es ja dann, hatten wir gerade auch schon angesprochen, so ein bisschen einfach die Überwachung der Retentionswerte, der hämodynamischen Werte.
Genau, der Bilanz vielleicht auch, wenn es irgendwie möglich ist. Aber es ist meistens ja sozusagen nur bei den Patienten, die IMC oder intensiv überwacht sind, meistens postop. Deswegen wird es schwierig, außer wir geben dann ins Protokoll rein, bitte Natrium, Kalium, BGA und Krea-Harnstoff noch dazu. Aber ob es dann gemacht wird?
Ja, das müssen wir halt einfach dann hoffen.
Genau. Deswegen am besten lieber ASA-Klassifikation anfangs schon ein bisschen strenger sozusagen wählen, dass man postoperativ ein bisschen besser aufpasst.
Dass die Patienten einfach ein bisschen besser überwacht sind und dadurch dann auch ein besseres Outcome haben.
Mhm. Weil cool. Die Mortalität, muss man sagen, im akuten Nierenversagen ist ja tatsächlich höher als der NSTEMI. Ne? Aber dazu kommen wir dann später.
Genau, ich würde sagen, wir machen heute hier einen Cut, weil wir schon sehr, sehr viele Dinge besprochen haben und wir über die Intensivmedizin und vor allen Dingen auch über das Nierenersatzverfahren oder die unterschiedlichen Nierenersatzmöglichkeiten, die es gibt, dann einfach nochmal in dem nächsten Podcast sprechen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, Evelyn. Ich habe wieder super viel gelernt. Ich freue mich immer über Expertinnen und Experten bei mir, weil ich dann natürlich auch selber ganz viel lerne. Und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Und jetzt darfst du natürlich noch die letzten Worte wählen für diesen Abschlussteil des Nieren-Podcasts.
Oh nein. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Es war jetzt nicht zu viel. Und wenn Fragen sind, ich beantworte die natürlich auch sehr gerne. Dana wird es mir weiterleiten, denke ich mal.
Auf jeden Fall.
Deswegen, und unser Codewort ist CKD. Und ja, vielleicht, wenn euch das gefallen hat, es gibt auch einen Teil 2.
Hört auf jeden Fall wieder ein. Vielen, genau. Vielen Dank, Evelyn.
Vielen Dank, Dana.
Damit sind wir am Ende von unserer September-Folge. Ich weiß es noch gar nicht, wie lange es wird, aber ich bin schon jetzt gespannt.
Ich beneide dich nicht um den Schnittturm.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Um es nochmal zu sagen, ihr könnt uns bewerten auf iTunes, auf Google Podcasts und wo immer man Podcasts bewerten kann. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar. Das freut uns sehr, auch wenn wir nicht direkt auf diese Kommentare antworten können, was ich ein bisschen schade finde bei den ganzen Plattformen. Und tretet mit uns Kontakt über Twitter, über Facebook, über unsere Homepage, was tatsächlich am leichtesten ist am Ende. Und und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann werft uns doch was in den Hut. Das könnt ihr über den PayPal-Button auf unserer Homepage machen, über Fördern, was immer ihr richtig haltet. CME-Punkte gibt es auch. Die CME-Punkte kriegt ihr, wenn ihr alle 4 Codewörter in dieser Folge in der richtigen Reihenfolge auf unserer Homepage unter CME eingebt. Dann kriegt ihr 3 CME-Punkte für diese Folge. Gut geschrieben, das Ganze. Oh, das haben wir zu einfach wieder vergessen. Das Ganze bis zum 15.10. Ab dem 15.10. um 18 Uhr geht dieses Formular offline und dann gibt es keine CME-Punkte mehr.
Ihr müsst uns keine Mail schreiben. Es gibt trotzdem keine Punkte.
Und jetzt habe ich bestimmt irgendwas vergessen.
Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Gut, dann verbleiben wir mit
Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls tasten.
Fühlen, es heißt fühlen, das haben wir so lange geübt.
Ich wusste es. Ich wollte nur deine Reaktion cashen.